Ein Podcast von Anne und Maxi. Zwei Lehrerinnen in der True-Crime-Welt.
Triggerwarnung.
Dieser Podcast ist für Personen unter 16 Jahren nicht geeignet. Wir sprechen über echte Gewaltverbrechen an jungen Menschen, einschließlich körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt. Bitte entscheide achtsam, ob du weiterhörst. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge.
Juhu! Hört man's?
Nee, ja, wir hören
hat
uns.
Hat man nicht gehört. Nee, gehört, wie ich diese wunderbar fruchtige, selbstgekaufte Weintraube abgerissen habe.
Nee, hat man nicht gehört.
Nee, Test. Ein bisschen lapprig, aber
nun gut. Frisch und saftig. Apropos Weintrauben.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt apropos frisch und saftig. Ich dachte, was kommt jetzt?
Nee, aber weil du gerade über Weintrauben sprichst, erinnert mich das gerade heute an meine Prüfungen. Denn heute war ein ganz besonderer Tag für mich und für meine 10. Klasse. Denn heute haben einige Schüler auch ihre mündliche Prüfung bei mir in zwei Fächern abgelegt. Das war auch sehr aufregend. Also man ist einfach auch als Lehrkraft mindestens genauso aufgeregt. Es schmatzt im Mikro.
Oh.
Man ist mindestens so aufgeregt wie die Schüler. Ich habe heute Nacht einfach auch schon von den Prüfungen geträumt, dass ein Schüler nicht gekommen ist. Und oh, hör auf. Das ist wirklich krass. Und man hofft dann so mit. Ihr müsst euch vorstellen, mündliche Prüfungen sind halt so, die kommen dann rein. Dann müssen sie erstmal ihre ganzen Wertsachen ablegen. Und dann, ich habe mehrere Themen vorbereitet, die sie alle lernen mussten. Und dann ziehe ich einfach oder überlege mir wirklich ein paar Minuten davor, so welches Thema passt jetzt oder was passt vielleicht zu ihr oder zu ihm, wo ich denke, er hat da relativ gute Leistungen drin gehabt oder hat da einen Plan über dieses Thema. Und dann gebe ich das und dann schauen sie sich das an. Und dann kommt der Blick wieder zu mir. Oh, geil, ein Glück habe ich dieses Thema, Frau. Achso, sage ich eigentlich meinen Nachnamen?
Ja, weiß ja wohl jeder jetzt seinen Nachnamen.
Ja, okay.
Frau Grün.
Genau. Und da bin ich so, oh, schön, dass du da was mit anfangen kannst. Oder es kommt so ein Blick so, ah, genau, dieses Thema habe ich gehofft, kommt nicht dran. Nein, aber das ist immer so meine erste Hürde. Und dann, wenn die sich dann einlesen und Bearbeitungszeit haben, dann habe ich ein bisschen Pause, alles vorzubereiten. Und dann geht's los, 20 Minuten Präsentation. Ja, und ich muss echt sagen, waren richtig gute Prüfungen und ich war sehr, sehr stolz.
Hattest du die Geschichtsprüfung heute auch?
Yes.
Und die lief auch ganz gut?
Ja, Geschichte und Geo. Und ja, also ich bin ganz, ganz stolz, dass ich so eine tollen Schüler habe und auch der Schulleitung das so präsentieren konnte, wie gut die sich auch ausdrücken. Ich habe immer mit denen geübt, dass die halt einfach nicht in den Raum kommen und einfach so bam anfangen, weißt du, zetteln, klatschen und sagen, so, erste Aufgabe war das und das, sondern dass sie sage, ey, präsentiert euch einfach auch von eurer besten Seite, wie ihr euch artikuliert, wie ihr euch gebt, wie ihr eine Präsentation haltet. Also fangt erstmal an, ja, hallo, ich begrüße Sie und ich habe das Thema so und so von Frau Pink erhalten oder Frau Grün, wie auch immer meine Lehrkraft heißt. Und genau, und habe das Fach Geografie oder Geschichte gewählt. Und ja, jetzt würde ich mal mit der ersten Aufgabe anfangen, dann nochmal ganz kurz erläutern, was du zu machen hast. Und dann fängst du an, wirklich darauf einfach, da fängt es schon an, ne? Diese Art und Weise, wie du da vorne dich einfach gibst, ist schon, auch wenn die Aufregung richtig krass ist. Und eine Schülerin war dann auch so, ich atme jetzt noch mal kurz ein und aus und dann fange ich an. Ne? Also es war total solide und ja, also ich war ganz, ganz stolz.
Ich finde das auch echt super wichtig, diese Präsentation.
Ja.
Also ich habe mir das jetzt auch für die 9. Klasse, also die jetzige 8., habe ich auch auf den Zettel geschrieben, nächstes Jahr üben wir noch mal Präsentation.
Ja.
Obwohl ich das noch und nöcher mache. Ich erzähle immer, was ich von ihnen erwarte, wie es geht, was sie machen sollen.
Ja.
Und es ist manchmal so grauenhaft, dass ich einfach nur denke, wollte mich eigentlich verarschen.
Mhm.
So, kennst du das, wenn die auch so präsentieren, mal PowerPoint haben und dann auch die Fragen auf der PowerPoint vorlesen? Zum Beispiel ging es da so um, ach so, Extreme in der Welt. Und dann, ich mache mal so ein Beispiel, welche Risiken hat das? Fragezeichen. Oder ja, welche Risiken birgt das? Fragezeichen und dann stehen ein paar Punkte. Mhm. Und anstatt so einzuleiten, ja, und ich möchte euch allen jetzt erstmal erzählen, welche Risiken birgt denn das überhaupt und so weiter, fangen die an, diese Frage vorzulesen.
Ja, ja.
Welche Risiken? Und dann fangen sie an, was zu erzählen. Dann, wo findet man das? Fangen sie an, was zu erzählen.
Ja.
So, ich habe auch zu denen gesagt, ich sage, wir machen das so oft. Überleitungen, Einleitungen, manche können das super, ne? Also ist ja nicht so, dass das alle nicht können. Aber bei manchen denke ich so, eieiei, für die mündliche Prüfung müssen wir noch üben. Ja. Also ich werde da auch viel machen. Ja. Da wollte ich dich aber jetzt auch mal fragen, was war denn so die Thematik, die dich so die letzte Woche am meisten beschäftigt hat? Worüber hast du so am meisten nachgedacht in der letzten Woche?
Naja, jetzt langsam zum Schluss kommen, ne? Die Zeugnisse stehen vor, also wenn es jetzt um Schule
weitergeht. Nee, es geht allgemein, es geht nicht nur um Schule.
Ja, aber ich würde sagen, Schule hat mich schon am meisten getriggert in der Hinsicht, also beschäftigt, dass man denkt so, ey, ich muss jetzt zum Schluss kommen, ich muss die letzten Sachen korrigieren. Jetzt müssen die Zeugnisse fertig werden. Oder beziehungsweise den Klassenlehrern muss man ja die Zeugnisnoten dann geben, ins Notenheft schreiben und so weiter. Zensurenkonferenzen sind jetzt und boah, ist einfach erstmal alles fertig zu kontrollieren und die Noten einzuschreiben und dann einen Notendurchschnitt auszurechnen. Das ist ja schon mal, ne, also das ist ja schon mal eine Kunst. Und dann das da dann weiterzugeben und zu gucken, auf welchen Schnitt die Person dann kommt und Also Ende des Schuljahres ist einfach immer die krasseste Zeit, hundertprozentig.
Ja, wild. Also das finde ich auch. Also klar, das sowieso. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch alles korrigieren soll, was ich noch alles da liegen habe, weiß ich wirklich nicht. Aber ich hätte gedacht, du sagst jetzt was anderes, weil das ist auch etwas, was mich die Woche am allermeisten beschäftigt hat. Und zwar genau das Gegenteil, der Urlaub. Also letzte Woche so viel damit verbracht, alle möglichen Arten der Pauschalreise zu googeln, also auf jeglichen Portalen, dann Flüge solo, Hotels solo zwischen Rhodos, Türkei, ja. Zypern, Skandinavien, ist wirklich alles. Und du hast ja schon gebucht, ist ja schon mal gut, ihr habt euch entschieden, aber wir haben halt einfach immer noch nicht gebucht. Weil wir haben immer ein gutes Angebot gefunden und sind dann auf den Anbieter gegangen. Dann war es nicht mehr verfügbar. Mhm. Dann haben wir wieder geguckt, dann war es 300 Euro teurer. Ja. Dann waren wir jetzt doch wieder bei Schweden angekommen, weil wir dachten, wenn das Wetter gut sein sollte, so wie es jetzt gerade ist, dann wieder nach Schweden, schön mit Kajak, Stand-Up-Paddle, auch schön, einfach mal ganz weit weg von Menschen. Dann doch nicht gebucht, weil ich wieder Angst hatte, nee, wenn das Wetter dann doch schlecht ist, dann sitzt du da doch wieder. Und im Endeffekt, glaube ich, wird es darauf hinauslaufen, dass ich Ende nächster Woche oder erst in der letzten Schulwoche tatsächlich den Urlaub buche und einfach last minute hoffe, dass ich irgendwie bei
geiles Angebot
bekomme. Einschlägigen Seiten Angebote bekomme oder einfach so noch ein Ferienhaus, je nachdem.
Da hast du vollkommen recht. Also privat war geisteskrank, jetzt einfach die Urlaubssuche. Es war wirklich ich habe mich morgens hingesetzt, ich habe wirklich durchgehend 3 Stunden am PC, am Handy, alles miteinander verglichen. Ich war wirklich auch auf jeder Insel. Ich war auf jeglicher griechischen Insel, wirklich jede, habe ich durchgeguckt, verglichen, sowohl Flüge, sowohl Hotels. Dann war ich auch auf Fuerteventura, ich war auf Lanzarote. Ich war komplett dann auch Spanien, Festland. Ich war sogar in Frankreich, Südfrankreich. Ich war auch mal auf Malta kurz, Sardinien, Sizilien. Ich habe alles abgeklappert, alles. Aber jetzt ist es die schöne Insel Rhodos geworden. Und da haben wir uns echt dafür entschieden, nochmal einen richtig tollen Trip zu machen. Das ist ja auch der letzte Urlaub zu zweit für mich und meinen Partner. Und da wollen wir nochmal richtig auf die Kacke hauen. Also haben wir uns so richtig gegönnt, den Luxus, Überluxus. Und dann komme ich ja wieder und dann denke ich nicht so, ja okay, gut, das war's jetzt. Nein, dann kommt der Mädelstrip.
Dann fahren wir in Urlaub.
Dann fahren wir noch in Urlaub. Und das wird ja auch so eine schöne Sache. Da haben wir zwar noch nicht gebucht, aber wir wissen ja auch vielleicht schon, dass es irgendwie Hotel, AI, irgendwie so relax. Sonne. Ja, auf jeden Fall die Sonne.
Und deswegen finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn ich noch nach Schweden fahren würde, außer es regnet, weil ich weiß, ich fahre mit euch noch in die Sonne.
Ja, das stimmt.
Aber ja. So, das hat mich auf jeden Fall beschäftigt. So viel dazu. Jetzt wisst ihr, was uns Lehrkräfte im Leben bewegt, und zwar die Ferien und die Arbeit. Mhm. Und dazwischen gibt es kaum etwas.
Ja, ist wirklich krass. Also, ich gehe die letzten Tage nicht vor 17 Uhr aus dem Schulhaus. Hundertprozentig nicht.
Und oder jetzt ist es ja auch gerade 18:30 oder so, wo wir aufnehmen.
Ja, genau, es ist 18:30. Und ich freue mich ganz doll, euch diesen Fall heute zu präsentieren.
Ja, ich freue mich gar nicht drauf.
Und euch den mitzubringen. Und auch Anne, du musst am Anfang ein bisschen aktiv werden, weil ich dir ein paar Bilder mitgebracht habe. Und wir haben einen nationalen Fall. Dieses Mal, wir sind endlich mal wieder in Deutschland. Ja. Und wie ihr mich alle kennt, die liebe Frau Grün, so nennen wir uns jetzt hier. So nenne ich mich, nein.
Du und deine anderen Persönlichkeiten?
Genau, oder ja. So? Ich, Maxi Grün, ich liebe einfach Cold
Cases. Cordula Grün, Entschuldigung.
Ach, du gehst mir auf die Nerven. Also es ist einfach, als würde ich mit einem Schüler an einem Tisch sitzen. Das ist
die Hitze hier drin.
Jedenfalls liebe ich ja Cold Cases. Und tatsächlich habe ich den Fall jetzt nun auseinandergenommen, den fast, glaube ich, eines der größten Cold Cases in Deutschland. Vielleicht hat er eine oder andere schon von diesem Fall gehört, beziehungsweise der Name kommt euch bekannt vor? Ich weiß es. Na, ich denke nicht. Na, sprich mal, sag mal.
Keine Ahnung, nein. Ich lasse mich überraschen.
Genau. Und damit würde ich jetzt einfach mal starten. Denn macht es euch gemütlich, bequem oder, weiß ich nicht, putzt die Wohnung nebenbei oder so. Sowas mache ich halt immer, wenn ich Podcast höre. Das ist so für mich so, jetzt bin ich aktiv. Jetzt putze ich die Wohnung und mache Wäsche und die und da und nebenbei wird da irgendwas Krasses gerade im Podcast erzählt. Genießt es und viel Spaß. Let's go! So, Anna, ich habe gesagt, du musst gleich aktiv werden und wir brauchen jetzt deine Bildbeschreibung. Hier, schau mal.
Mhm. Okay, also das ist so ein Doppelbild, so Bild in Bild. Und im Hintergrund ist ein Polizeiwagen und dort sitzt ein, also davor ist irgendwie wie so ein Art Wildschwein oder Wolf, so eine Holzfigur. Und da sitzt ein junges Mädchen drauf mit blonden Haaren. Ich würde sagen, so vielleicht im Alter, keine Ahnung, 6, 7 so. Und dahinter steht irgendwie ein Schild, Wilhelmshof oder so heißt es bestimmt. Und sie ist im Vordergrund auch nochmal abgebildet. Ein ganz, ganz hübsches, süßes, junges Mädchen. Mit ganz hellblonden Haaren, ich glaube so blaugrüne Augen. Also sieht total niedlich aus und jung. Und es tut mir jetzt schon leid, wenn ich immer so ganz junge Kinder sehe und weiß, dass wir in einem True-Crime-Podcast sind.
Und du sagst, das ist eine und dieselbe Person, ja?
Zeig nochmal her.
Nee, ist ja... Weil du jetzt gesagt hast, einmal ein junges Mädchen und einmal ein... Vorderes, also.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass sie anders wären. Ich habe gesagt, da ist sie nochmal abgebildet.
Ja, also nochmal abgebildet. Ach so, du denkst, die sind. Aber im Vordergrund sieht man doch deutlich ein älteres Mädchen, oder nicht?
Nee, hätte ich jetzt gar nicht gesehen.
Ach so.
Ich hätte gedacht, einfach sind zwei unterschiedliche Aufnahmen von ihr.
Einmal, interessant.
Einmal quasi hinten und einmal vorne nochmal wie so ein Schulbild im Porträt.
Okay, also das vordere Bild soll auf jeden Fall sie in älterer Form darstellen und das ist quasi. Das junge Mädchen?
Ja, okay.
Genau.
Mit einer Zahnlücke. Also vielleicht doch so 5.
Und wenn du sowas siehst, ne? Kennst du so eine Aufschriften? Hast du sowas schon mal gesehen? Erklär mal nochmal
den Schutz. Auf Milchpackungen. Da steht vermisst, Belohnung 50.000 Euro.
Und sowas hast du schon mal auf Milchpackungen gesehen?
Na, ich weiß, dass es sowas auf Milchpackungen mal gab. Und da das steht Euro, würde ich sagen, dass der Fall auch noch nicht, also zumindest nicht aus den 90ern oder so ist, sondern ein bisschen später. Da ist es eine Getränkeflasche.
Genau, es ist eine Getränkeflasche. Es gab 2024 nämlich aus der so eine Aktion auf der Smoothie-Marke True Fruits. Das kennen wir ja beide auch, trinken wir auch sehr gerne. Ich habe das sogar auch gesehen in Kaufland, weiß ich noch ganz genau. Das habe ich mir noch durchgelesen gehabt. Und das Unternehmen True Fruits druckte die Vermisstenanzeigen auf alle 750 Milliliter Smoothie-Flaschen und brachte sie für mehrere Wochen dann in über 30.000 Supermärkte in Deutschland, auch in Österreich und auch in Schweiz. Da waren dann immer diese vermissten Kinder drauf, ne, einfach woran man sie erkennt und so weiter. Und das Bild, was ich dir gerade gezeigt habe, war tatsächlich die ein und dieselbe Person. Einmal im Alter einer, also sie war 5 Jahre, in dem Alter ist sie auch leider, also dann ist da was passiert. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, wie könnte sie jetzt nach einer gewissen Zeit vielleicht aussehen. Quasi so ein Phantombild, sagt man dazu, ein Phantombild? Der Zukunft, sag ich mal, oder der Gegenwart jetzt, ne? Genau, und dann fangen wir mal an und wir schreiben mal das Jahr 2015. Es ist Samstag, der 2. Mai 2015. Ein Tag, der sich für viele Menschen wahrscheinlich anfühlt, wie ein ganz normaler Frühlingstag. in denen man sich zum ersten Mal denkt, oh, heute können wir mal ein bisschen länger draußen bleiben. Die Luft ist mild, die Bäume tragen frisches Grün, die Sonne steht noch am Himmel, aber langsam beginnt dieses warme Abendlicht und die Abenddämmerung. Und wenn ich mir diesen Tag vorstelle, sehe ich auf jeden Fall kein Verbrechen. Ich sehe keine Gefahr. Ich sehe Familien, die zusammenkommen, Erwachsene, die sich unterhalten, Kinder, die über ein Gelände laufen, das, was auf den ersten Blick fast wie ein kleines Dorf wirkt. Ich höre Stimmen, Lachen, vielleicht das Klappern von Tellern, das Rücken von Bänken, das Rascheln von Tüten, weil gleich noch gemeinsam gegessen werden soll. Und genau das macht den Fall so frustrierend, weil nichts an diesem Nachmittag darauf hindeutet, dass nur wenige Stunden später ein 5-jähriges Mädchen verschwunden sein wird. Spurlos und das leider bis heute. Und genau diesen Ort, an dem das alles passiert, heißt Wilhelmshof. Er liegt in Stendal und das ist im Norden von Sachsen-Anhalt. Der Wilhelmshof gehört zu einer Einrichtung der Diakonie. Also dort leben quasi chronisch kranke und behinderte Menschen gemeinsam mit ihren Betreuern, also mit den Mitarbeitern und deren Familien von den Mitarbeitern. Ich habe dir mal so ein Bild mitgebracht, wie so ein Hof aussieht. Hier kannst du mal schauen. Also das ist halt einfach so, dass dort mehrere Häuser so zusammenstehen. Ne? Kannst du ja mal erklären?
Ja, das sieht einfach, ja, das ist ja jetzt so von oben, sieht ein bisschen aus wie so ein Internatsgelände.
Hm, genau.
Das sind so verschiedene Häuser mit Wegen zwischen, ein bisschen Wald. Man sieht hier, dass hier Hütten sind und Fußballplatz und
ja.
Feuerschale mit Grillplatz und so weiter. Und was hattest du gesagt, sind da für Kinder mit Behinderung?
Ja, genau, also für chronisch kranke und behinderte Menschen.
Ja, das haben wir bei uns, wo ich herkomme, auch. Da gibt es auch so einen Hof, wo die betreut werden.
Genau, das ist so eine Einrichtung dafür. Und an diesem Samstag ist die Familie Gericke, also ist dorthin gereist. Und nicht, sie war jetzt nicht zufällig dort. Sie wurde nämlich von Freunden eingeladen, die auf dem Gelände leben und beziehungsweise arbeiten. Also du musst dir vorstellen, Familien leben auch da, die eigentlich dort arbeiten. Ne? Also Mitarbeiter, die auch ihre
Familie. Also Leute, die da arbeiten, leben dort auch.
So meinst richtig, du das? Ja. Okay. Genau, also Mitarbeiter holen auch oft ihre Familien dorthin und leben dann dort mit ihren Familien. Und diese Familie, eine der Mitarbeiter und deren Familie, sind Freunde von dieser Familie Gericke. Also es ist ein privates Treffen. Die Familie Gericke wurde eingeladen. Und ja, mehrere Familien wollen dann gemeinsam Zeit verbringen dort. Die Kinder sollen dann miteinander spielen. Und die Erwachsene verbringen dann halt den Nachmittag miteinander und genießen ihn. Der Wilhelmshof wirkt dafür wie so ein perfekter Ort.
Darf ich noch mal ganz kurz fragen zum Verständnis. Die Familie Gericke, also die,
das ist die
Mutter der Kleinen, die wohnt nicht auf diesem Hof. Genau. Also die ist nicht krank oder so, sondern das sind nur Freunde von welchen, die dort arbeiten.
Richtig, okay, die Familie Gericke, um die geht es. Denn die Kleine, ich habe noch nicht ihren Namen verraten, genau, sie heißt nämlich Ina Gericke.
Okay.
Zum Verständnis noch vielleicht ein bisschen besser, genau. Und dieser Wilhelmshof ist auch kein anonymer Ort, ne? Kein Ort, an dem jetzt irgendwie ständig fremde Leute ein- und ausgehen. Es erinnert eher an ein Gelände wie so ein kleines Dorf, wie du auch gesagt hast, ne? Überall stehen so Häuser dazwischen, verlaufen irgendwie Wege, es gibt Grünflächen, Sportplatz, der angrenzende Wald und die Menschen kennen sich. Viele begegnen sich hier wirklich täglich. Und für die Familie Gericke gibt es deshalb keinen Grund jetzt auch zur Sorge. Ganz im Gegenteil, es ist genau die Art von Ort, an dem Eltern ihre Kinder auch einfach mal aus den Augen lassen und sagen, ja, geht mal spielen. Wir sitzen hier an der Feuerschale und die laufen rum. So soll es ja auch sein, frei, unbeschwerlich und einfach ein bisschen entspannt. Sie glauben natürlich, dass an diesem Ort nichts passieren kann. Die Kinder laufen über das Gelände, spielen miteinander, bewegen sich frei zwischen den Häusern und den grünen Flächen. Ein Ort, der auf den ersten Blick wirklich überschaubar wirkt. Aber je länger man sich dieses Gelände überhaupt anschaut oder sich mit diesem Gelände beschäftigt, desto mehr merkt man, überschaubar ist hier eigentlich gar nichts. Es gibt wirklich Wege, die zwischen Gebäuden so entlang führen, immer Ecken, hinter denen man sofort verschwinden kann, so Sichtachsen, die so abbrechen, so nur kleine Abzweigungen. Flächen, auf denen man ein Kind gerade noch so sieht und dann im nächsten Moment ist es auch wieder verschwunden. Ne? Es ist auch alles so sehr verschachtelt und ja, wenn ich mir vorstelle, dort zu stehen, sehe ich halt einfach, du hast ja auch gerade gesagt, mehrere Häuser mit mehreren Wegen und überall kommt man irgendwo überall an.
Ich kann mir, hab das richtig vor Augen.
Mhm, genau. Und ein Weg führt dann mal geradeaus, ein Weg führt nach links, einer verschwindet hinter so einem Gebäude, einer Richtung Wald, einer wieder zurück aufs Gelände. Und wenn hier jemand sagt, ich hab sie doch noch gesehen, dann kann das natürlich stimmen. Und wenn auch jemand sagt, ich hab sie nicht gesehen, dann kann das auch stimmen. Denn ein Kind kann an so einem Ort innerhalb von wirklich Millisekunden aus dem Blickfeld verschwinden und dann wieder auftauchen. Einmal um die Ecke, zack, ein paar Schritte weiter und plötzlich ist sie weg. Und ja, für die Familie Gericke ist es zunächst einfach ein gemeinsamer Ausflug. Sie kommen ungefähr gegen Mittag an, es gibt Essen, die Kinder spielen, später sitzen die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen zusammen. Man redet, lacht, bewegt sich über das Gelände. Die Kinder sind nicht die ganze Zeit direkt neben ihren Eltern, aber sie sind auch nicht allein. Sie laufen gemeinsam herum, spielen gemeinsam, so wie Kinder es halt einfach tun, wenn man sich so sicher fühlt und ein bisschen freier und sagt, okay, das ist hier alles ein bisschen eingegrenzt, eingezäunt und man kennt das Gelände. Und mittendrin, jetzt kommt sie, ist die kleine Inga. Und Inga Gericke ist damals 5 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, habe ich vorhin Inga gesagt oder ich Ina? Ich glaube,
du hast Ina gesagt. Nein, aber das kennen wir ja in deiner Schwangerschaft schon mit den Namen.
Mit der Demenz. Nur in der Schwangerschaft? Ich weiß es nicht. Mit Namen habe ich es ja immer nicht so, ne? Naja, Inga, die kleine süße Inga, hat blaue Augen, mittelblondes Haar und die sind zu diesem Tag so als Zöpfe geflochten. Das Bild hast du auch vorhin noch gesehen. Und sie trägt ein mintgrünes Langarm-Shirt mit einem Schmetterling drauf, dazu eine blaue Jeans, eine Strumpfhose und dunkelpinke violette Schuhe, die mit Klettverschluss sind. Und in ihren Haaren stecken sogar rosafarbene Haarspangen und leuchtende gelbe Haargummis. Das sind so Details für Eltern, die ganz alltäglich sind. Also, was hat dein Kind heute an? Welche Schuhe trägt es? Sind die Haare geflochten? Welche Spangen sind drin? Sowas kann man sich ja eigentlich gar nicht merken. Normalerweise vergisst man solche kleinen Dinge ja auch irgendwann. Aber bei Inga werden genau diese Details später sehr wichtig. Sie werden Teil von Suchplakaten, Teil von Fahndungsaufrufen, Teil einer Personenbeschreibung, die sich Ermittler, Journalisten und fremde Menschen einprägen sollen und müssen. Das mintgrüne Shirt, der Schmetterling, die dunkelpinken Schuhe, die geflochtenen Haare, die fehlenden hier oberen Schneidezähne, das hast du vorne auch gesehen, ne? Diese kleinen, winzigen Merkmale eines Kindes, das eigentlich an diesem Abend einfach nur mit seiner Familie grillen sollte und auch wollte. Aber leider der Tag ganz anders verläuft. Der Nachmittag verläuft zunächst aber trotzdem relativ ruhig. Es gibt keine bekannten Situationen, in der irgendwie jemand sagt, naja, da war es schon etwas kritischer oder angespannt. Kein Streit, keine Panik, keine offensichtliche Gefahr. Alles bewegt sich in diesem vertrauten Rahmen eines Familientreffens. Es gibt Essen, Gespräche, Bewegungen. Irgendwann am frühen Abend steht eigentlich im Raum, dass die Familie Gericke nach Hause fahren könnte. Doch wie es oft so bei solchen Treffen ist, manchmal verschiebt sich der Aufbruch oder auch generell verschiebt sich der ganze Plan. Und es passt gerade irgendwie alles so gut und die Stimmung ist super und niemand hat es irgendwie eilig, also bleibt man einfach noch ein bisschen. Und diese Entscheidung bekommt im Nachhinein so irgendwie so ein Gewicht, das niemand an diesem Abend eigentlich hätte ertragen können. Denn später wird man sich dann fragen, ach, was wäre gewesen, wenn wir doch früher gefahren wären? Was wäre gewesen, wenn der Abend doch anders verlaufen wäre? Was wäre gewesen, wenn sich wirklich nur eine Kleinigkeit irgendwie, ja, wenn was anderes gewesen wäre, hätte dann irgendwie, wäre es dann nicht leider zu diesem Ausgang gekommen. Aber an diesem Abend denkt natürlich niemand so. Warum auch? Es ist ein schöner Samstagabend im Mai. Die Familien entscheiden sich dann, auf dem Grillplatz noch ein Feuer zu machen. Der Grillplatz liegt dann so am Rande des Gelände und direkt in der Nähe des Waldes. Dort gibt es so Bänke, Platz zum Sitzen, Raum für gemeinsames Abendessen. Ein Ort, der sehr gemütlich erscheint. Die Erwachsenen beginnen mit den Vorbereitungen. Vielleicht werden ein paar Getränke dann gebraucht. Vielleicht müssen ein bisschen Sachen aus dem Haus zum Grillplatz gebracht werden. Vielleicht werden Lebensmittel geschnitten. Vielleicht werden Bänke zurechtgerückt. Die Kinder sollen auch mithelfen, sie sollen Getränke holen, Kleinigkeiten tragen, vielleicht einfach noch ein bisschen auf dem Gelände unterwegs sein, Alles wirkt normal, so normal, dass niemand jede einzelne Bewegung registriert. Und genau hier beginnt dieser Fall, sich in etwas zu verwandeln, das bis heute niemand erklären kann. Denn irgendwo in diesen Minuten, wo eigentlich die ganzen Vorbereitungen laufen, entsteht diese eine Lücke. Eine kleine Lücke zuerst, dann eine größere. Und irgendwann eine, die sich nie wieder schließen lässt. Zwischen 18.40 Uhr und 18.50 Uhr verschwindet Inga. 10 Minuten, vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger. Aber 10 Minuten, in denen ein Kind noch da ist und dann auf einmal nicht mehr. Man muss sich das wirklich so vorstellen, 10 Minuten sind fast nichts. In 10 Minuten deckt man irgendwie gerade den Tisch, in 10 Minuten holt man gerade Getränke, in 10 Minuten redet man mit jemandem und merkt nicht, wer gerade an einem vorbeiläuft. In 10 Minuten schaut man einmal nicht hin, wenn man glaubt, ja, das eigene Kind sei vielleicht bei irgendjemand anderen oder kurz auf Toilette drin oder, ne? Und dann ist plötzlich alles anders. Zunächst ist vermutlich noch keine Panik. Eher diese alltägliche Frage, die Eltern typisch kennen. Wo ist denn Inga eigentlich? Vielleicht ist sie bei all den anderen Kindern, vielleicht hinter dem Haus, vielleicht am Grillplatz, vielleicht beim Sportplatz, vielleicht auch nur um die Ecke. Man ruft Inga, keine Antwort. Man schaut hinter ein Gebäude, nichts. Man fragt die anderen Kinder, keine klare Antwort. Man fragt die Erwachsenen, hat jemand Inga gesehen? Und dann verändert sich die Stimmung. Ganz langsam zuerst, dann immer schneller. Aus einem normalen Suchen wird ein unruhiges Suchen. Aus einem unruhigen Suchen wird Angst. Und aus Angst wird natürlich Panik. Gegen 19 Uhr beginnen die gesamten Familien, Inga intensiver zu suchen. Sie laufen über das Gelände, rufen ihren Namen, schauen an Stellen nach, an denen ein Kind sich vielleicht verstecken könnte. Vielleicht denkt man noch zuerst, gleich kommt sie um die Ecke. Gleich lacht sie, gleich ist alles gut. Aber Inga kommt nicht. Und je länger sie nicht kommt, desto schlimmer wird die Vorstellung, dass hier etwas passiert sein könnte, das niemand gesehen hat. Um 20.13 Uhr wird schließlich die Polizei alarmiert. Von diesem Moment an läuft eine riesige Suchaktion an. Noch am Abend werden Einsatzkräfte zusammengezogen. Polizei, Feuerwehr, Suchhunde, Helfer, Hubschrauber, alles. Wälder werden abgesucht, Wege werden geprüft. Ein Teich in der Nähe wird in der Nacht abgepumpt. Man sucht nach einem Kind, das sich vielleicht verlaufen hat, nach einem Mädchen, das vielleicht irgendwo sich verletzt hat und irgendwo rumliegt. Man sucht einfach nach der kleinen Inga. Und am Anfang scheint genau das auch naheliegend. Ein 5-jähriges Kind, ein Gelände im Wald oder am Wald, viele Wege, ein kurzer Moment ohne Aufsicht. Natürlich sucht man zuerst dort, wo Kinder hingelaufen sein könnten. Im Wald, in der Umgebung, an Gewässern, in Senken, in Löchern, in Gräben. Die ersten Stunden stehen unter enormem Druck. Denn wenn ein kleines Kind draußen verschwunden ist, zählt wirklich jede Minute. Jede Stunde kann entscheidend sein. Niemand weiß, ob sie friert, ob sie verletzt ist, ob sie Angst hat. Niemand weiß, ob sie vielleicht irgendwo sitzt und nicht mehr zurückkehrt oder zurückfindet. Und genau deshalb sucht man intensiv, schnell und sehr großflächig. Aber die Nacht vergeht und Inga wird nicht gefunden. Der nächste Tag kommt und wieder wird gesucht. Doch es gibt keine Spur, kein Kleidungsstück, kein Schuh, keine Tasche, keine Fußspur, keine DNA, nichts. Kein einziger Hinweis, der sicher zeigt, hier war Inga. Hier ist sie lang gelaufen, hier ist etwas passiert, einfach wirklich gar nichts. Dieses Nichts ist bis heute eines der größten Probleme dieses Falls oder in diesem Fall. Bei vielen vermissten Fällen gibt es irgendwie wenigstens irgendwas Kleines, irgendetwas, ein Gegenstand, eine Sichtung, ein Weg, eine Spur, irgendwie irgendwas Minimales.
Ist ja wie vom Erdboden verschluckt.
Hundertprozentig. Bei Inga gibt es einfach nichts, als hätte jemand sich zwischen Grillplatz, Gelände im Wald in kurzem Moment so ein unsichtbares Fenster geöffnet. Inga ist hineingegangen und dann zack, zu, verschwunden. Wirklich, es ist krass. Und genau deshalb stellt sich halt wirklich Jahre später eine Frage, die sich diesen Fall noch rätselhafter macht, hat man vielleicht an einem falschen Ort gesucht? Weil natürlich ist naheliegend, wie ich auch gerade gesagt habe, dieser Wald, die Kinder spielen rum und so irgendwie auf dem Gelände. Und da waren auch die meisten Suchaktionen, ne? Ja, und denn in den ersten öffentlichen Darstellungen hieß es, Inga sei zum Holzsammeln in den Wald gegangen Und diese Vorstellung prägt den Fall. Ein Kind geht Richtung Wald, kehrt nicht zurück, also sucht man durchgehend im Wald. In den Wald, auf den Straßen, Richtung Teich, irgendwie das Gelände ab. Noch nach allem, was später in anderen Recherchen und Aussagen bei der Familie oder bei den anderen Familien dann deutlich wird, ist das alles doch noch recht unklar. Aus den Aussagen soll nicht eindeutig ergeben sein, dass Inga tatsächlich Holz sammeln war. Und wenn das stimmt, verändert das alles. Also es hieß dann irgendwie zwischendurch, sie war Holz sammeln. Das ist wirklich bis heute so undurchlässig, welche Aussage jetzt stimmt. In anderen war es dann wieder so, nee, sie war gar nicht Holz sammeln. Und dann Jahre später hat man gesagt, ja, okay, warum hat man denn diese Aussage getätigt und man hat nur im Wald gesucht, ne? Mhm. Also vielleicht schon ein fataler Fehler am Anfang. Denn wäre die zentrale Annahme der ersten Suche vielleicht nicht sicher gewesen, dann wäre nicht klar, ob Inga überhaupt jemals im Wald war. Dann müsste man fragen, was passierte denn auf dem Gelände? Wer war dort? Wer konnte denn Inga sehen? Wer hatte Kontakt zu ihr? Wer bewegte sich in diesen Minuten wohin? Und plötzlich wird der Wilhelmshof selbst sehr wichtig. Nicht nur der Wald, nicht nur die Umgebung, sondern dieser Ort mit seinen Wegen, mit seinen Ecken, Gebäude, Blickwinkeln und all das. Ein Experte beschreibt später sinngemäß, dass es auf diesem Gelände unglaublich schwer sei, Bewegungen sicher nachzuvollziehen. Wenn ein Kind um eine Ecke geht, ist es weg. Für eine Person sichtbar in einer Minute und für andere dann nicht. Und für Sekunden ist sie dann wieder da und dann ist sie wieder verschwunden. Also es ist wirklich so krass verschachtelt. Und das hat man voll außen vor gelassen, ne? Und genau deshalb sind Zeugenaussagen in diesem Fall so kompliziert. Vielleicht hat jemand Inga gesehen, vielleicht auch nur das dann aus dem Augenwinkel hätte eine Person noch gesagt, ja, irgendwie, als ich ins Auto gestiegen bin, da habe ich im Augenwinkel, glaube ich, sie noch gesehen. Vielleicht an einem Fahrzeug, vielleicht an einem Weg, vielleicht dort, vielleicht woanders. Ist einfach Wahnsinn. Doch je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es, solche Erinnerungen festzuhalten. Denn in den ersten Sekunden und auch Stunden denkt niemand an ein Kapitalverbrechen. Niemand denkt, ich muss mir merken, wo genau ich stand, wohin ich gehe, wer in welchem Winkel lief. Alle denken nur, wow, ein Kind fehlt, wir müssen es jetzt absolut alle müssen suchen, wir müssen es finden. Und das ist auch ganz, ganz normal und ganz menschlich. Doch während Ermittler Akten wälzen, Suchgebiete festlegen und Hinweise nachgehen, beginnt für die Familie Gericke ein Albtraum, der bis heute wirklich nicht geändert hat. Denn irgendwann endet jede Suchaktion und irgendwann gehen die freiwilligen Helfer auch nach Hause und irgendwann landet auch jeder Hubschrauber wieder. Irgendwann werden auch Suchhunde wieder abgezogen. Doch für die Familie endet leider nichts. Während die Öffentlichkeit noch nach einigen Wochen zum Alltag zurückkehrt, beginnt für Ingas Eltern erst die richtige Hölle. Jeder Morgen beginnt wie derselbe. Und immer wieder ist dieselbe Frage im Raum. Wo ist Inga? Lebt sie noch? Hat sie Angst? Braucht sie Hilfe? Oder ist sie etwas zugestoßen? Fragen, die bis heute niemand, auf die bis heute niemand eine Antwort weiß oder geben kann. Besonders bewegend fand ich halt auch Ingas Mutter, die Viktoria Gericke. Ich habe ihr ein Interview angeschaut und sie hat wirklich gesagt, ich habe im Verlaufe der Jahre auch gemerkt, dass es nicht leichter wird, sondern dass es eher schwerer wird. Ne? Also man sagt einfach so, natürlich, es gibt diesen typischen Satz, Zeit heilt alle Wunden. Aber bei vermissten Fällen scheint es absolut das Gegenteil zu sein. Aber
gibt es wirklich nicht einen einzigen Hinweispunkt?
Na, wir kommen ja noch zu weiteren Sachen.
Ach so.
Ja, und die Zeit bringt einfach keine Antworten. Die Zeit bringt neue Fragen. Mit jedem Geburtstag, mit jedem kein Anruf kommt, kein Hinweis kommt, mit jedem Weihnachten, was gefeiert wird, mit jedem Familienfoto. Ja, und sie beschreibt wirklich die Situation als absolut belastend. Sie hat auch Misstrauen total vielen anderen Menschen dadurch bekommen. Und ja, sie hat ganz, ganz dolle Probleme. Ihre Ehe ist daraufhin auch gescheitert, leider, zum Papa. Sie hat auch gesagt, zu vielen Freunden ist der Kontakt immer weniger geworden. Und ja, ne, dass man sich da nur so auf diese eine Sache fokussiert. Klar, man kann einfach nicht abschließen. Und dann während 2019 aufgrund der wenigen Beweisstücke, der wenigen ja oder ungenauen Zeugenaussagen, der wenigen Anhaltspunkte, dass wir diesen Fall weiter Lauf oder dass der Fall weiter behandelt wird, wird er wirklich 2019 erstmal eingestellt. Und das ist natürlich total ein Schlag, den viele Eltern wahrscheinlich als Aufgeben verstanden hätten. Aber die Familie Gericke gibt trotzdem auch nicht auf. Mit Anwälten, mit öffentlichen Appellen, mit Gesprächen, mit Druck und auf Politik, Behörden und so weiter kämpft sie dafür, dass der Fall wirklich neu betrachtet wird. Und tatsächlich gelingt es ihnen auch. Die Ermittlungen werden später neu nochmal aufgerollt. Und neue Ermittler übernehmen das. Neue Augen schauen auf diese Akten. Neue Augen schauen auf dieselben Aussagen, die getätigt wurden. Und auf dieselben 10 Minuten. Vielleicht findet sich irgendwo etwas, das bislang wirklich übersehen wurde. Vielleicht eine Verbindung, vielleicht ein Fehler, vielleicht eine Spur. Genau. Und das ist halt die Hoffnung dieser Familie. Und Hoffnung, ja, gleichzeitig ist Hoffnung manchmal auch das Grausamste an diesem Fall. Denn immer wieder gab es Hinweise, immer wieder gab es Spuren, immer wieder glaubte man, vielleicht ist da doch ein bisschen Wahrheit drin und man kommt der Wahrheit näher. Und dann wieder zerplatzt das und das ist wirklich immer so ein Tiefschlag. Auch der Papa hat was ganz Emotionales gesagt, denn Journalisten hatten ihn auch interviewt und er fährt jedes Jahr zum Wilhelmshof und ja, er geht immer dieselben Wege nochmal ab, steht am Grillplatz, schaut auf dieselben Häuser, läuft über dasselbe Gelände an den Ort, an dem seine Tochter zuletzt gesehen wurde und geht immer wieder den Tag durch. Was haben wir vielleicht übersehen? Hofft auf vielleicht doch nochmal neue Gedanken, neue Erinnerungen. Aber ja, er geht halt nicht zu einem Grab, nicht zu einer Gedenkstätte, sondern zu einem Ort wirklich voller Fragen. Die Familie fuhr damals einfach zu 6 zum Wilhelmshof und sie kamen leider nur zu 5 wieder zurück. Und damit möchte ich mit euch in die einzelnen Theorien mal eintauchen. Denn wo Antworten fehlen, entstehen zwangsläufig Fragen und wo Fragen bleiben, entstehen Theorien.
Die erste, also, da muss ich mir jetzt ein bisschen notieren, weil sonst vergesse ich das.
Okay, also die erste Theorie war die naheliegendste. Hat sich Inga im Wald verlaufen? Genau davon gingen ja viele Menschen aus, am Anfang zumindest. Der Wald liegt nämlich direkt am Gebäude. Ein Kind könnte sich verirrt haben. Doch gegen diese Theorie spricht, dass trotz riesiger Suchaktionen niemals eine einzige Spur gefunden wurde. Keine Kleidung, keine Schuhe, keine Gegenstände, nichts. Die zweite Theorie lautet, wurde Inga Opfer eines Verbrechens? Viele Ermittler gehen heute davon aus, dass dies die wahrscheinlichste Erklärung sein könnte. Nicht, weil es dafür den entscheidenden Beweis gäbe, sondern weil sämtliche andere Erklärungen mit den Jahren immer unwahrscheinlicher geworden sind. Ein Kind verschwindet nicht einfach spurlos. Nicht auf einem Gelände voller Menschen, nicht ohne irgendeiner Spur. Vielleicht, wenn sie irgendwie gestürzt wäre oder so, dann gehe ich davon aus, sie hätte geschrien um Hilfe oder man hätte doch irgendwie was gefunden. Die dritte Theorie, ja, beschäftigt sich mit dem Wilhelmshof selbst. Hat sich die entscheidende Spur möglicherweise direkt auf dem Gelände befunden? Wurde vielleicht zu lange im Wald gesucht? Diese Frage taucht in den letzten Jahren immer häufiger auf. Sogar Ingas Mutter sagt später sinngemäß, und das fand ich jetzt richtig krass, dass sie heute, würde sie sich in die Zeit zurückbeamen können, ins Jahr 2015, würde sie hundertprozentig zu heute zuerst auf den Wilhelmshof suchen, und nicht im Wald. Das sagt einfach ihr Herz. Und eine vierte Theorie beschäftigt sich mit einer möglichen Mitnahme durch eine Person. Vielleicht jemand, den Inga kannte. Vielleicht jemand, dem sie vertraute. Vielleicht jemand, der an diesem Tag auf dem Gebäude, auf dem Gelände war und in diesen Gebäuden. Hier bewegen wir uns allerdings im Bereich von wirklich Vermutungen, denn bis heute gibt es keinen Beweis dafür. Und genau das ist halt das Problem, ne? Also jede Theorie endet irgendwann an derselben Stelle, an einer Wand, an einem Punkt, an den Fakten, die fehlen. Und deshalb bleibt am Ende nur das, was diesen Fall seit mittlerweile mehr als Jahrzehnte, als ein Jahrzehnt geprägt hat. Eine Frage, eine einzige Frage die ganze Zeit. Was geschah in diesen 10 Minuten? Hat diese Person genau drauf gewartet, wenn es eine Fremdeinwirkung war und Inga dann zack um die Ecke, zack ins Auto und tschüss? Ist sie wirklich so weit gelaufen? Hat sie jemand irgendwo hingelockt? Ich habe keine Ahnung. Ja, War es ein Unglück? War es ein Verbrechen? Hat jemand etwas gesehen? Hat jemand etwas verschwiegen? Weiß vielleicht noch heute jemand mehr, als er bisher sagt? Ja, die Ermittler hoffen einfach weiterhin und natürlich auch die Familien auf Antworten. Einfach auf Antworten, die vielleicht endlich mal irgendwas ins Licht rückt oder endlich mal mit einem entscheidenden Fund zu tun hat, was vielleicht sogar auch dann, ja, man geht davon aus, dass Inga vielleicht auch gar nicht mehr lebt, dass man irgendwann menschliche Überreste findet. Aber dann hat man wenigstens, so schlimm es sich anhört, aber ein Ende, mit dem man abschließen kann und eine Gewissheit, was nun passiert sein könnte. Und man kann wirklich mit diesem Fall endlich abschließen. Ne? Und während wir diese Folge sogar aufnehmen, wartet irgendwo eine Familie noch immer auf denselben Anruf, auf dem sie seit 2015 wartet. Den Anruf, der endlich erklärt, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Na, und das finde ich einfach so krass. Du kannst ja gerne mal mitteilen, welcher Theorie du am meisten nachgehst.
Ach so, jetzt schon. Ich dachte, du sagst noch
was. Ja, kannst du gerne.
Nee, ich habe gerade darüber nachgedacht, mit dem Verlaufen, das finde ich relativ unwahrscheinlich, ja. Weil ich denke schon, dass man sie irgendwann gefunden hätte sie sich dort verletzt. Weil, also spätestens ein Jäger oder irgendwie Spaziergänger, weil, ja, es ist ein Waldgebiet, aber wir sind auch nicht in sonst was für einem Waldgebiet da. Und im Gegensatz jetzt zu unserem Panama-Fall, da sind keine krassen klimatischen Bedingungen Richtig. Zu der Zeit. Wir haben da keinen Dschungel, keine reißenden Flüsse, Hängebrücken oder sonst etwas, wo man sagt, gut, da kann wirklich was Krasses passieren durch Wettereinwirkung oder irgendetwas. Mhm. Und auch mit dieser groß angelegten Suchaktion, da wird ja das ganze Waldgebiet wirklich durchkämmt sein.
Ja.
Durchkämmt worden sein. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube tatsächlich auch, dass sie leider einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass ja auf diesem Hof ja immer Kinder sind, dass vielleicht auch schon jemand andauernd diesen Hof beobachtet hat und geschaut hat, da wo sind Ecken, wo könnte ich mir ein Kind greifen, dass es jetzt gar nicht per se um sie ging, ne, sondern dass sie jetzt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war und dort ganz zufällig ausgewählt wurde, dass es vielleicht demjenigen einfach um ein Kind ging und sie war gerade in einem unbeobachteten Moment, vielleicht in irgendeiner Ecke, vielleicht haben sie Verstecken gespielt, aber wer weiß es, ne?
Ja.
Und da wurde sie mitgenommen. Also ich glaube, dass es leider ein Verbrechen ist. Ob sie jetzt noch lebt, keine Ahnung, weil es gibt ja auch Verbrechen natürlich an Kindern oder Entführungen, die überhaupt nichts mit Sexualverbrechen zu tun haben oder irgendwie ermorden, sondern ja auch Leute, die wirklich Kinder entführen für sich selbst oder für andere. Oder was weiß ich, für was für Sachen noch. Es muss ja nicht immer das Allerschlimmste vom Schlimmsten hinterstecken. Aber ich finde es schon sehr merkwürdig. Auch, dass man gar nichts gefunden hat, finde ich auch
schwierig. Ist, deshalb gehe ich dieser Waldtheorie auch gar nicht demnach.
Weil einfach so das Kind nehmen und einpacken, sag ich mal. Da, glaube ich, kommen am wenigsten Spuren, wenn das so ein großes
Gebiet ist. Und ich denke auch nicht, dass dieses Auto oder wer auch immer im Wald war. Man hätte die Autospur, also die Reifenspuren und so, hätte man gesehen. Und ich finde es halt ganz, ganz verdächtig. Alle haben erstmal im Wald gesucht, weil irgendwer ja davon ausgegangen ist, Inga war definitiv im Wald und wollte Holz hacken oder Holz hacken.
Vielleicht hat das auch jemand als Gerücht nur gestreut, um in den Wald zu gucken.
Richtig. Und hat dann so falsche Theorien oder eine falsche Aussage getätigt, dass dann erstmal der ganze Fokus auf den Wald und die Umgebung gelenkt wird. Jetzt musst du dir vorstellen, es ist was passiert, Fremdeinwirkung auf dem Gelände in Wilhelmshof. Dann ist sie vermisst, zack, weg. Und dann wird sie gesucht, es wird die Polizei angefordert, etc. pp. Die Polizei, die ganzen Beamten und alle Helfer und was weiß ich, Hubschrauber, die landen ja alle da, die kommen da alle hin zu diesem Grundstück und die verwischen super viele Spuren. Alleine die Eltern und die Familien, die ja an dem Tag schon 1-2 Stunden, bevor sie die Polizei überhaupt alarmiert haben, gesucht haben, sind ja auch schon ganz, ganz viel rumgerannt hier und da und das sind auch alles Spuren, die dann manipuliert wurden oder verwischt wurden. Und dann lass mal noch die ganzen Polizeiwagen kommen, lass mal alles noch, weil die sind da hingefahren und sind nach vorne gerannt oder in den Wald hinein. Ja, der Hof wurde komplett außen vor gelassen. Und das ist perfekt
für den Täter. Ja, aber vielleicht wurde er außen vor gelassen, weil das für so einen Hof, der eigentlich Kinder schützt und Sicherheit bietet, auch eine ziemlich schlechte Werbung ist, wenn auf diesem Hof sowas passiert. Genau. Vielleicht wurde deswegen, ich weiß ja nicht, wer das gesagt hat, vielleicht wurde deswegen auch gesagt, naja, die war ja eigentlich gar nicht auf dem Hof. die wollte nur Holz hacken, weil das natürlich auch für so eine Einrichtung schon sehr rufschädigend ist.
Auf jeden Fall.
Wenn dort ein Kind verschwindet, ne?
Ja, ja.
Also sind viele
Faktoren. Super viele
Faktoren. Vielleicht waren da ja auch auf dem Hof Spuren, die aber vielleicht verwischt wurden, extra, damit man das nicht dahin verfolgt.
Tatsächlich gibt es sogar noch was anderes. Die habe ich jetzt gar nicht mit reingepackt, aber darüber kann ich auch erzählen. Also es gibt super, super viele, wenn euch der Fall weiterhin noch ein bisschen interessiert und ihr ein bisschen noch tiefer in die Materie eintauchen wollt, dann schaut euch wirklich, es gibt unzählige Dokus oder irgendwelche Aufnahmen. Es gibt auch noch andere bei YouTube, irgendwelche Podcaster, die diesen Fall in mehrere Teile nochmal aufgesplittet haben, viel, viel ausführlicher jetzt. Aber eine Sache, auf die bin ich auch noch gestoßen, da hat dann, weiß ich nicht, nach einigen Jahren, würde ich jetzt sagen, hat dann so eine Hundeführerin, die war ganz doll, so eine private Hundeführerin, die war ganz doll überzeugt, dass ihre Hunde Ingas Spur natürlich absolut verfolgen können. Ja. Und sie kann vielleicht wirklich dann endlich die Spur finden, wo sich Inga befindet. Und die Familie hat wirklich auf alles gehofft. Ne? Für die Familie bedeutet das wieder neue Hoffnung. Und vielleicht lebt sie ja noch. Und natürlich steckt man da dann diese Hoffnung rein in diese Expertin. Und ja, sie war dann überzeugt, dass sie ist dann rumgelaufen und das, du musst dir vorstellen, Sachsen-Anhalt im Norden, ne? Mhm. Bis nach Österreich hätten ihre Hunde sie geführt und Ingas Spur verfolgt. Und ja, die Theorie war erstmal schon so ein bisschen komisch, weil die kam dann erst, ich habe vorhin gesagt, das war ein Fehler, dass nach paar Jahren sie kam, ist ja Schwachsinn, nach 3 Wochen wurde sie dann eingeschaltet oder hat sich gemeldet daraufhin auf die Suchaktion und gesagt, ich helfe mit meinen Hunden und so weiter. Das war nach 3 Wochen. Und dann haben später aber Experten gesagt, die haben das absolut massiv kritisiert und haben gesagt, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass Hunde Wochen nach dem Verschwinden eines Kindes noch eine derart lange Spur verfolgen können. Auch die Arbeitsweise der Hundeführerin wurde so ein bisschen hinterfragt. Sie war wohl immer so ein bisschen, hat die so ein bisschen getrieben. Man hat so, ja, es gibt 1000 Sachen. Ja, wenn man
also so, wie wenn man den Mentalist jetzt holen würde. Also, genau, dass man das richtig, nicht so richtig geglaubt
richtig,
hat.
Richtig, ja. Man hat
aber Hunde können schon einiges und lange und sehr intensiv riechen. Ne?
Also ja, das stimmt. Aber
ich kenne mich damit zu wenig aus.
Die Forensik hatte gesagt, keine 3 Wochen wären irgendwelche Spuren so massiv oder könnten so massiv nachgeprüft werden, dass sie bis nach Österreich führen würden, auch wenn sie mit dem Auto ja unterwegs, also sie war dann natürlich mit dem Auto unterwegs und dann musst du dir vorstellen,
mit dem Auto, wie sollen die riechen bei die Autobahn oder
ja,
was?
Ja, Hautpartikel durch die Lüftung nach draußen und das lag ja dann auf den Straßen, die Hunde haben das
Das glaube ich ja auch nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Fand ich auch ein bisschen verrückt, deshalb habe ich die Theorie einfach nur noch mal. Es war eine wahre Enttäuschung, steht hier
auch. Ja, aber ich möchte es ja der Hundeführer nicht unterstellen, aber es ist ja häufig auch ein Phänomen, dass bei solchen Sachen sich immer irgendwelche dubiosen Leute dann einschleichen.
Ja, ja.
Gar nicht unbedingt beabsichtigt.
Hobbyermittler.
Weil sie jetzt irgendwie was Bösartiges wollen und Geld, aber manchmal auch, weil sie einfach von ihren Fähigkeiten überzeugt sind und wirklich helfen sollen. Manchmal aus Aufmerksamkeit hinaus. Ja. Es gibt ja immer viele Varianten.
Ja.
Und das haben wir ja ganz oft bei den Fällen auch gehabt schon, wie viele Tausende von Hinweise manchmal zu Fällen kommen von irgendwelchen Leuten, wer wen wo gesehen haben will und was weiß ich, wo du dann wirklich an der Hand abzählen kannst, welcher dieser Hinweise überhaupt Sinn bringt und weiterführend ist.
Natürlich. Ja, auf jeden Fall fand ich den Fall auch relativ krass. Er ist ja eigentlich nur auf die 10 Minuten beschränkt, aber es spielt sich ja viel danach ab und davor und wie auch immer. Aber eigentlich geht es um die besagten 10 Minuten, was ist passiert und sobald wir was Neues wissen über den Fall, finde ich super interessant.
Ich finde das immer nur so erschreckend, dass wirklich Menschen spurlos verschwinden.
Ja, das ist krass.
Ne? Also das finde ich wirklich so unheimlich. Mhm. Klar, es gibt Menschen, die wollen spurlos verschwinden, aber dass es dann einfach Menschen gibt, die so verschwinden, ohne Spur.
Ja, finde ich auch Wahnsinn. Wahnsinn, man kann sich gar nicht in diese Situation auch der Eltern, die sich wirklich Vorwürfe machen oder wie ich auch gesagt habe am Anfang, wie man sich denkt, okay, man bleibt noch ein bisschen länger bei den Freunden, ist gerade so schön hier, ist noch so ein lauwarmer Frühlingsabend, wir grillen dann doch noch mal eine Runde, man macht so Essen, wie oft ist man so, man lebt so unbeschwert, weißt du eigentlich
naja,
so,
weil man Kinder Sorgen. Ja auch einen Freiraum geben ja, möchte. Natürlich. Sie sollen sich ja auch selbst
ja, natürlich. Entdecken. Ne? Ich sage jetzt so eine Situation, sag ich mal, das würde mehr auf uns zugreifen oder passen, wenn wir Kinder haben und wir pflanzen uns an den Strand und die rennen hin und her oder so. Und so Beispiel, so wie schnell kann sich zack, alles ändern und man macht sich so einen Vorwurf. Was wäre, hätten wir doch gesagt, nach dem Kaffee trinken, wir fahren nach Hause. Was wäre, wenn wir so...
Aber so darf man halt nicht denken. Also nee, ich natürlich finde, nicht, was aber wäre, wenn, darf man halt nie denken.
Ganz menschlich, ganz normal.
Ist es ne? auch, gerade als Elternteil, aber trotzdem ist es einfach ja. falsch. Weil was wäre, wenn, ist halt nicht, was dann ja. passiert.
Oh, furchtbar. Ja. Wie kann auch, wenn wirklich eine Fremdeinwirkung ist, wie kann ein Mensch einer Familie, einem Kind allgemein so einem Leid antun und...
Das hinterfrage ich gar nicht mehr.
Oh Gott.
Also bei all den Fällen, die wir schon hatten und ja, was man so hört und liest, da ich finde das frage ich nicht mehr, so wie ein krass. Mensch sowas machen kann. Einfach wenig Empathie, ne?
Ja, also, das ist mehr als wenig Empathie. Das ist einfach nur gestört und furchtbar. Und wie kann man ja eine Familie so zerstören und ein Menschenleben einfach rauben, ne? Gut, ihr Lieben. Ja, falls ihr noch Bock habt oder Interesse, googelt einfach mal Inga Gericke und dann findet ihr da auf jeden Fall ganz, ganz viel im Netz zu. Dann danke ich euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ja, dann hören und sehen wir uns next week.
Ja, und dann werden wir uns, ja, wir werden ja auch auf jeden Fall in eine Sommerpause gehen.
Mhm.
Dazu werden wir euch aber nächste Woche noch sagen, wie lange und so weiter. Aber dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr denn nächste Woche noch einmal mit einschaltet.
Gut, bis dahin. Tschüss.